erzählen, sondern ich möchte eigentlich nur sagen, dass sie an diesem Tag Gerechtigkeit erlebt haben. Also es sind Dinge passiert, wo sie sich richtig gefreut haben. Das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit und der andere hat verdient, was er bekommen hat. Deswegen war es ein echt guter Schultag. Also nicht wegen dem Lehrer, auch nicht wegen dem Schulstoff, aber einfach nur, weil sie sich gefreut haben, dass Gerechtigkeit geschaffen wurde. Und das soll heute auch mein Thema sein. Ich glaube, PowerPoint funktioniert nicht. Gut, das soll heute mein Thema sein. Ich möchte heute über den Schrei nach Gerechtigkeit sprechen. Und stell dir einmal vor, es ist ein wunderschöner Sommermorgen. Der Wecker klingelt, du stehst auf, machst die Rollos hoch, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Du verrichtest deine übliche Morgenroutine und begibst dich dann auf den Weg zur Küche fürs Frühstück. Bevor du aber in die Küche gehst, gehst du noch eben raus vor die Haustür, um die Tageszeitung zu holen, die jeden Morgen geliefert wird. Kommst in die Küche, Kaffee läuft durch, Brötchen werden auf den Tisch gestellt und während du genüsslich in dein Brötchen beißt, öffnest du die Tageszeitung. Also es muss ein Urlaubstag sein, weil so entspannt ist man eigentlich nicht vor der Arbeit. Du öffnest die Tageszeitung oder vielleicht öffnest du auch einfach nur dein Smartphone, um die aktuellen Nachrichten zu sehen. So das Neueste, was so passiert ist, um auch up-to-date zu sein. Und direkt auf der ersten Seite liest du eine Schlagzeile. Dort steht, Autofahrer fährt Kleinkind an und flüchtet vom Unfallort. Dort steht auch noch, dass das Kind schwer verletzt ist. Dort steht auch noch, dass die Augenzeugen, die das Auto gesehen haben, vermuten, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen ist. Und dort steht auch noch, dass nach dem Autofahrer noch gefahndet wird oder nach dem Auto. Und interessanterweise ist bei diesem Artikel auch noch ein Foto, ein Bild von dem vermutlichen Fahrer. Und das guckst du an und du siehst dich selbst. Du guckst in die Zeitung, du guckst auf dein Smartphone und siehst, dass nach dem Fahrer, nach dem gesucht wird, das bist du. Dein Brötchen bleibt dir im Hals stecken, der Appetit ist dir irgendwie vergangen. Du sagst laut, aber das stimmt doch gar nicht. Ich war das gar nicht. Du liest weiter und nimmst dem Artikel, dass es dort einen ganz eifrigen Augenzeugen gab, der sogar mit Namen in der Presse erwähnt wird. Es ist der Name deines Nachbarn, der es als Augenzeuge gesehen hat, der vermutet, dass du es gewesen bist und der auch gleich noch das Bild dazu geliefert hat. Die Nachricht davon verbreitet sich wie so ein Lauffeuer. Deine Nachbarn bekommen es mit, deine Familie bekommt es mit, die Leute bei dir im Fußballverein oder im Volleyballverein bekommen es mit, die Leute an deinem Arbeitsplatz bekommen es mit. Martin hat alkoholisiert ein Kleinkind angefahren und hat es dann auch noch alleine gelassen, ist abgehauen. Oder Johann oder Peter oder wie auch immer du heißt. Alkoholisiert ein Kleinkind angefahren und abgehauen. Feigling. Die Polizei ist recht schnell bei dir gewesen und hat anhand der Fakten schnell erkennen und feststellen können, dass es gar nicht stimmt, dass du zu dieser Zeit gar nicht unterwegs gewesen bist. Aber die Menschen in deinem Umfeld reagieren trotzdem komisch, wenn du den Raum betrittst zum Beispiel. Du kommst in einen Raum und die Menschengruppe löst sich auf und jeder geht so seinen Weg. Die Menschen meiden deine Gegenwart, wenden sich so von dir ab und sie glauben dem irgendwie nicht, wenn du versuchst, denen zu erklären, dass du es gar nicht gewesen bist. Dass die ganze Geschichte gar nicht stimmt. Wenn du durch deinen Ort gehst, durch deinen Heimatort, siehst du, dass Leute so verdeckt mit dem Finger auf dich zeigen. Und wenn nicht das, dann ist es zumindest so, dass sie anfangen zu tuscheln, wenn du vorbeigehst. Der Freispruch durch die Polizei und sogar eine Gegendarstellung in dieser Zeitschrift, dass die Annahme, dass der Täter war auf dem Foto, dass es falsch ist, dafür entschuldigen die sich auch ganz offiziell, das hilft alles nichts, um die Gerüchteküche zum Schweigen zu bringen. Versetz dich einmal in diese Situation hinein. Was geht in dir vor? Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf und was fühlst du dabei? ungerecht behandelt. Irgendwie alleingelassen. Irgendwie das Gefühl von Hilflosigkeit, die Situation nicht ändern können. Es ist irgendwie zum Verzweifeln. Du bist gefühlt in so einem emotionalen Schleudergang. Und am liebsten würdest du deine Wut und deine Trauer hinausschreien. Du würdest am liebsten hinausschreien, dass du hilflos bist und dass du die Situation nicht ändern kannst. Du wünschst dir eigentlich nur, dass diese Verleumdung und diese üble Nachrede, dieses ungerecht behandelt werden, dass es aufhört. Denn du bist ja unschuldig. Und in genauso einer Situation hat sich David befunden. Und in dieser Situation schreit David. Diesen Schrei können wir in Psalm 7 lesen. Den möchte ich mit euch gemeinsam lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Psalm 7. Ein Klagelied von David, das er dem Herrn sang, nachdem Kusch, ein Mann aus Benjamin, ihn verleumdet hatte. Im Grundtext und in einigen anderen Übersetzungen, deutschen Übersetzungen, beispielsweise in der Elberfelder, steht hier ein Schigajon von David, das er dem Herrn sang, wegen der Worte des Benjaminiten Kusch, ein Schigajon. Und Schigajon bedeutet so viel wie ein bewegtes oder ein emotionales Klagelied. David ist, als er diesen Psalm hier schreibt, emotional total aufgewühlt. Er ist voller Emotion. Er ist sichtlich bewegt, während er diesen Psalm schreibt. Und er schreibt, ab Vers 2, Herr, mein Gott, bei dir finde ich Zuflucht. Hilf mir und rette mich vor meinen Verfolgern. Mein Feind wird sonst wie ein Löwe über mich herfallen und mich zerfleischen. Und niemand ist da, der mich rettet. Herr, mein Gott, wenn das stimmt, was mir vorgeworfen wird, wenn ich mit meinen Händen Unrecht begangen habe, wenn ich Freunden gegenüber den Frieden gebrochen und jene Menschen ausgeplündert habe, die mich jetzt grundlos bedrängen, dann mögen meine Feinde mich verfolgen und einholen. Sie mögen mich zu Boden treten und mich in Schande verenden lassen. Steh auf, Herr, in deinem Zorn und begegne den wütenden Angriffen meiner Feinde. Wach auf! Und komm mir zur Hilfe, denn du hast ja bereits angekündigt. Denn du hast ja bereits Gericht angekündigt. Versammle alle Völker um dich und sprich dein Urteil. Nimm deinen Platz hoch oben auf den Richterstuhl ein. Der Herr ist Richter über die Völker. Sprich du, Herr, auch über mich ein gerechtes Urteil. Denn ich lebe nach deinem Willen. Ich bin rein von aller Schuld. Mach der Bosheit dieser gottlosen Verleumder ein Ende und richte den wieder auf, der nach deinem Willen lebt. Du bist ein gerechter Gott. Du prüfst die Herzen der Menschen und weißt, was in ihnen vorgeht. Gott ist über mir wie ein schützender Schild. Er rettet Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben. Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich die Schuldigen zur Rechenschaft zieht. Schärft der Feind nicht schon wieder sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt auf mich? Doch seine tödlichen Waffen kehren sich um. Seine Brandpfeile treffen ihn selbst. Sieh doch, da brütet jemand Böses aus. Er geht schwanger mit Unheil, er gebiert nichts als Lüge. Er gräbt anderen eine Grube und schaufelt sie aus. Dann stürzt er in seine selbstgemachte Falle. Das Unheil, das er plant, es trifft nun ihn. Was er sich ausgedacht, bricht jetzt über ihn herein. Ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit preisen. Zur Ehre seines Namens singe ich ein Psalm für ihn, den Herrn, den Höchsten. Ich möchte heute über diesen Schrei nach Gerechtigkeit von David sprechen. Und zu Beginn dieses Psalms und in den ersten Versen sehen wir, wie zerstörerisch Ungerechtigkeit sein kann. Zu Beginn schreibt David: Herr, mein Gott, bei dir finde ich Zuflucht. So beginnt dieser Psalm. David spricht Gott direkt an und bekennt ihm, dass er bei ihm Zuflucht findet. Aber wenn jemand Zuflucht findet, dann hat er Zuflucht gesucht. Aber was ist Zuflucht? Was würdet ihr sagen, was ist Zuflucht? Wo man Schutz findet. Zuflucht ist ein Ort und manchmal eine Person, welche man aufsucht, wenn man in Not ist, um Schutz und Hilfe zu bekommen. Und wenn David das direkt am Anfang anspricht, dann sagt er damit aus, dass er sich in genau so einer Situation befunden hat. Er war in einer großen Not und er suchte Schutz. Er suchte Hilfe. Und in seiner Not kommt er zu Gott und er berichtet seinem Herrn von der Ungerechtigkeit, die ihm widerfährt. Er sagt ihm, was los ist. Er sagt ihm, warum er Hilfe, warum er Schutz benötigt. Kusch, das ist ein Mann aus dem Stamm Benjamin, er hat etwas über David gesagt. Und was genau er gesagt hat, das steht hier gar nicht. David schreibt nicht auf, Kusch hat das und das gesagt, deswegen bin ich so emotional. Aber hier steht, dass Kusch etwas gesagt hat. Wir wissen, dass Kusch aus dem Stamm Benjamin ist. Und das ist aus demselben Stamm wie der König Saul, der Vorgänger von dem König David. Dieser König Saul hat David ungefähr 10 Jahre lang verfolgt. Dieser König Saul hat versucht, David zu töten. Und es gibt Vermutungen darüber, dass Kusch ein Berater von dem Saul gewesen ist. Aber das ist hier eigentlich gar nicht so entscheidend. Sondern entscheidend ist an dieser Stelle, dass was die Worte dieses Mannes bewirkt haben. Im Jakobusbrief wird die Zunge als ein unbändiges Übel voll tödlichen Gifts beschrieben. Und diese giftigen Worte von dem Benjaminiter Kusch haben David getroffen. Diese Worte verfolgen ihn. Sein Ruf wird zerstört. Und er hat das Gefühl, dass er zerfleischt wird. David war Hirte. Und er nutzt hier ein Bild und er sagt, wie in dem Maul von einem Löwen. Ich weiß nicht, wenn ihr euch das vorstellt, dass so ein großer Löwe ein Lamm reißt, dieses Tier in seinem Mund hält und dabei ist es aufzufressen. Wie viel Hoffnung gibt es noch für dieses Lamm? Als Hirte weiß David, wie übermächtig so ein Löwe sein kann. Wie übermächtig dieser Löwe dieses kleine, schutzlose Lamm zerreißen kann. Dieses Bild nutzt David, um aufzuzeigen, wie fertig es ihn macht. Wie schutzlos er sich ausgeliefert sieht, diesen gesprochenen Worten, die gar nicht die Wahrheit sind. David wird hier verleumdet. Und Verleumdung ist kein Kavaliersdelikt. Selbst wenn wir in unsere heutige Zeit gehen, wird Verleumdung als Straftat bezeichnet. Und in unserem Strafgesetzbuch geregelt. Unter Paragraph 187 steht im Strafgesetzbuch, es hört einmal gut zu, es ist ein bisschen Gesetzestext, wer wider besseres Wissen in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen oder dessen Kredit zu gefährden geeignet ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe und, wenn die Tat öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts begangen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Wer wider besseren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet oder verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ich finde, das ist eine sehr hohe Strafe. 5 Jahre Gefängnis dafür, nur weil ich dich heute vielleicht hier öffentlich fertig gemacht habe mit etwas, was gar nicht stimmt. Warum wird die Strafe hier so hoch angesetzt? Wisst ihr, die Strafe wird so hoch angesetzt, weil Verleumdung einen Menschen töten kann. Verleumdung kann einen Menschen umbringen, komplett zerstören. Und genau an diesem Punkt befindet David sich. David ist richtig fertig. Diese Verleumdung hat ihn zerrissen. Und aufgrund dieser Ungerechtigkeit sucht er Zuflucht, sucht er Schutz bei Gott. Er wendet sich an Gott und trifft eine sehr bemerkenswerte Aussage. Das lesen wir ab Vers 4. Herr, mein Gott, wenn das stimmt, was mir vorgeworfen wird, wenn ich mit meinen Händen Unrecht begangen habe, wenn ich Freunden gegenüber den Frieden gebrochen und jenen Menschen ausgeplündert habe, die mich jetzt grundlos bedrängen, wenn das stimmt, dann mögen meine Feinde mich verfolgen und einholen. Sie mögen mich zu Boden treten und mich in Schande verenden lassen. In diesem Abschnitt erfahren wir ganz grob, was David vorgeworfen wird. In anderen Bibelübersetzungen wird ausgeführt, dass David dem Böses getan haben soll, mit dem er eigentlich im Frieden lebt. Er hat also vielleicht einem guten Freund, mit dem er in Frieden gelebt hat, etwas Böses zugefügt, etwas Böses getan. Und die, die ihn jetzt bedrängen, denen hat er etwas weggenommen. Er hat sie geplündert, er hat sie geschädigt, er hat sie beraubt. Und David sagt, wenn ich das wirklich getan habe, wenn ich dieses Unrecht begangen habe, wenn ich den Frieden gebrochen habe, wenn ich die Menschen ausgeplündert habe, dann soll ich bestraft werden. Dann werde ich diese Strafe tragen. David spricht hier seinen Verleumdern zu, dass sie ihn vernichten und seine Ehre in den Staub treten dürfen, wenn das stimmt, was ihm vorgeworfen wird. Es ist sehr interessant, wie David hier auf diese Lüge, auf diesen Rufmord reagiert. David wendet sich an seinen Herrn und bittet ihn um Hilfe und Schutz. David ist ebenfalls bereit, überprüft zu werden. Er ist bereit, die Strafe für seine Schuld zu tragen, wenn er etwas Unrechtes getan hat. Er ist bereit, derselben Prüfung unterzogen zu werden wie seine Feinde. Und er ist bereit, auf Schutz und Hilfe zu verzichten, wenn die Beschuldigungen der Wahrheit entsprechen. Wir leben heute in einer Welt, die auch geprägt ist von Ungerechtigkeit. Wir brauchen dazu eigentlich gar nicht die Zeitung aufzuschlagen. Wir brauchen einfach nur in unser direktes Umfeld schauen. Und wir werden sehen, dass es viel Ungerechtigkeit gibt. Und ich glaube, ein jeder, der hier sitzt, der heute hier im Gottesdienst ist oder am Livestream zuschaut, ich glaube, jeder von euch hat schon einmal Ungerechtigkeit erlebt oder wurde ungerecht behandelt. Jeder von euch hat diesen Schmerz verspürt, hat verspürt, wie es wehtut, wenn etwas über euch gesagt wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Oder wenn etwas mit uns gemacht wird, was nicht gut ist, was unrecht ist. Es entspricht nicht der Wahrheit und es tut uns weh. Es kann sein, dass du schon mal von deinem Klassenkamerad verleumdet wurdest. Dass er eine Aussage über dich getroffen hat vor der ganzen Klasse, die so gar nicht stimmt. Vielleicht hat aber auch dein Arbeitskollege oder deine Arbeitskollegin dem Chef etwas über dich erzählt, was dich in einem schlechten Licht hat dastehen lassen. Und es entsprach gar nicht der Wahrheit. Vielleicht hat deine Nachbarin ein Gerücht verbreitet, welches dich verletzt hat. Und es war einfach nur Lüge. Vielleicht hat so etwas schon einmal sogar dein Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester getan? Und du stehst diesen Dingen irgendwie machtlos gegenüber und bist innerlich total aufgewühlt. Du bist verletzt. Wie hast du dann darauf reagiert? Bist du explodiert und hast kraftvoll selbst versucht, die Dinge klarzustellen? Du hast vielleicht einen Gegenangriff gestartet und versucht, es mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Vielleicht hast du sogar über WhatsApp einen Status verbreitet oder über einen Post auf Instagram versucht, vielen Menschen klar zu machen, dass nicht du der Geschädigte bist, sondern der andere. Du hast vielleicht versucht, indem du dich ja irgendwie gerecht hast, den, der es verursacht hat, alt aussehen zu lassen. Sollen doch alle sehen, wie schlecht dieser ist. Sollen doch alle sehen, wie schlecht er dich behandelt hat. Oder bist du ins Gebet zu deinem Herrn gegangen und hast ihm gesagt, dass er deine Zuflucht ist? Warst du selbst bereit, Schuld und Strafe auf dich zu nehmen, falls irgendetwas an diesen Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen sollte? Warst du selbst bereit, dich vom Richter prüfen zu lassen, dein Herz und deine Nieren, deine Gedanken, deine Motive? Und bist du bereit oder warst du bereit, das Gericht Gott zu übergeben? David, er sinnt hier nicht auf Rache, sondern er ist bereit, Gott richten zu lassen. Er fordert Gott auf, dass er aufstehen soll und das Gericht abhalten soll. Das lesen wir ab Vers 7. Es ist sehr interessant. Steh auf, Herr, in deinem Zorn und begegne den wütenden Angriffen meiner Feinde. Wach auf und komm mir zur Hilfe, denn du hast ja bereits Gericht angekündigt. Versammle alle Völker um dich und sprich dein Urteil. Nimm deinen Platz hoch oben auf dem Richterstuhl ein. Der Herr ist Richter über die Völker. Sprich du, Herr, auch über mich ein gerechtes Urteil. Denn ich lebe nach deinem Willen. Ich bin rein von aller Schuld. Die Verzweiflung von David wird in diesem Abschnitt wirklich greifbar. Ihr müsst euch das vorstellen, er betet zu Gott. Ganz zu Beginn sagt er ja, dass er bei ihm, bei seinem Herrn Zuflucht sucht. Und hier sagt er, steh auf. Wenn ich zu jemandem sage, steh auf, dann sitzt er. Weiter sagt er, wach auf. Wenn ich zu jemandem sage, wach auf, dann schläft er. Wenn ich zu jemandem sage, nimm deinen Platz hoch oben auf dem Richterstuhl ein, dann sitzt der Richter nicht hoch oben auf seinem Richterstuhl, sondern ist woanders unterwegs. Es hört sich so an, als würde Gott schlafen. Und das alles, was David hier erlebt oder erlebt hat, das, was ihm zugefügt wurde, hat Gott gar nicht mitbekommen. Es ist irgendwie an Gott vorbeigegangen. Es ist irgendwie so, als hätte er das gar nicht mitbekommen. Es ist irgendwie so, als müsste David Gott wecken, Gott rufen und sagen so, hey Gott, du hast eine Aufgabe. Es erinnert mich ein wenig an die Jünger, die im Sturm um ihr Leben kämpfen. Und was macht Jesus? Er schläft auf dem Boot. Und dann reden die Jünger mit Jesus. Reden mit Jesus ist ja beten. Die Jünger gehen zu Jesus und beten, kümmert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Ich weiß nicht, ob du schon mal so gebetet hast. Irgendwie bekommt Jesus das nicht mit. Irgendwie bekommt Gott es nicht mit. Irgendwie tut er das nicht, was er tun sollte. Irgendwie tut er das nicht, worauf wir so gehofft haben. Und manchmal haben auch wir das Gefühl, dass Gott nicht sieht, welchen Ungerechtigkeiten und welchen Stürmen wir in unserem Leben ausgesetzt sind. Aber wir dürfen eins wissen, Gott sieht alles. Gott weiß alles und ihm entgeht nichts. Jeder Sturm, jede Ungerechtigkeit, die du erlebst, die sieht Gott. Wir lesen im Psalm 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Gott schläft nicht. Gott sieht alles. Und in diesen soeben gelesenen Versen zeichnet David das Bild von einem Gerichtsprozess. Der Herr soll nun als oberster Richter aufstehen. Und es ist interessant, dass David hier schreibt, steh auf, Herr, in deinem Zorn. Der Herr soll das als oberster Richter in seinem Zorn tun. David weiß nämlich ganz genau, dass Gott, der Herr, über falsche Anschuldigungen zornig ist. Gott ist Ungerechtigkeit niemals egal. Gott ist nicht wie so ein alter Opa mit schlechten Augen, der das Ganze nicht sieht, der das ganze Unrecht, das ganze Leid nicht sieht, der das ganze Böse übersieht und einfach nur im Himmel sitzt mit seinen schlechten Augen und vor sich hin lächelt. So ist Gott nicht. Gott ist zornig über Ungerechtigkeit. Und dann schreibt David, dass alle Völker bei seinem Prozess anwesend sind. Und dass alle Völker sehen, wie Gott urteilt und wie Gott handelt. Sie werden sehen, dass der oberste Richter zeigt, dass die Ankläger, die, die ihn anklagen, die, die ihn verleugnen, dass sie falsch liegen in ihren Beschuldigungen gegen David. Es geht hier in dem Prozess darum, dass Gerechtigkeit widerfährt, dass David gerecht gesprochen wird. Und David bittet Gott ganz freimütig darum, weil er weiß, dass er gerecht ist. Dass er in den Punkten, die die Ankläger ihm jetzt vorwerfen, dass er in diesen vorgebrachten Punkten sich nicht strafbar gemacht hat. Vielmehr sagt er zweimal in diesem Abschnitt, dass er nach dem Willen Gottes lebt. Er sagt in diesem Abschnitt, dass er Gott gehorsam ist. Und dann geht David über in dem Text und beschreibt den Richter. Das ist Gott selbst, dem es zusteht, Gericht zu halten. Ab Vers 10 lesen wir das. Macht der Bosheit dieser gottlosen Verleumder ein Ende und richte den wieder auf, der nach deinem Willen lebt. Du bist ein gerechter Gott. Du prüfst die Menschen, du prüfst die Herzen der Menschen und weißt, was in ihnen vorgeht. Gott ist über mir wie ein schützender Schild. Er rettet Menschen, die ein aufrichtiges Herz haben. Gott ist ein gerechter Richter. Ein Gott, der täglich die Schuldigen zur Rechenschaft zieht. David kennt Gott und kann ihn daher so frei anrufen. David weiß, dass Gott gerecht ist. In Psalm 37, Vers 28 schreibt David, denn der Herr liebt das Recht. David weiß ganz genau, dass Gott rechtschaffen ist, dass Gott das Recht liebt. Denn der Herr liebt das Recht und lässt alle, die ihm treu sind, niemals im Stich. Psalm 37, 28 ist auch von David. Und weil Gott das Recht liebt, zieht er die Schuldigen zur Rechenschaft. In der Schlachterübersetzung wird Vers 12 so übersetzt, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich zürnt. Gott ist jeden Tag zornig über Ungerechtigkeit. Gott ist Ungerechtigkeit nicht egal. Gott ist Verleugnung, Lüge, falsche Anschuldigung, boshafte Gerüchte, Klatsch und Tratsch, böse Taten, all das ist Gott nicht egal. Gott ist ein gerechter Richter. Und diese Boshaftigkeit, die übersieht er nicht. Nein, diese Boshaftigkeit macht ihn jeden Tag aufs Neue zornig. Aber Gott, er ist nicht nur gerecht, sondern Gott sieht auch bis ins Tiefste der Herzen der Menschen. Gott kennt deinen Mitschüler. Gott kennt deinen Arbeitskollegen. Gott kennt deine Nachbarin viel besser, als du es jemals tun könntest. Er kennt die Motive und er weiß, was in ihnen vorgeht. Aber Gott weiß auch, was in David vorgeht. Und Gott weiß auch ganz sicher, was in deinem Herzen vorgeht. Gott ist ein gerechter Richter. Gott kennt auch die Motive deines Herzens. Gott kennt auch deine Gedanken. Gott weiß, was in dir vorgeht. Kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Steht in Hebräer 4,13. Es ist alles aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. David schreckt dieses Wissen über Gott nicht ab. Nein, er kann vielmehr bezeugen, dass er sich genau deswegen zu Gott begibt. Dass er genau deswegen zu Gott läuft und Zuflucht bei ihm sucht. Dass er sich genau deswegen bei Gott bergen kann. Dass Gott sein Schutz und sein Schild ist. Warum? Weil David ein aufrichtiges Herz hat und den Willen Gottes tut. Ich möchte dich und auch mich fragen, ob wir auch diese Freimütigkeit haben, vor Gott zu treten, so wie David. Ob wir auch vor Gott treten können und sagen, Herr, prüf du mich genauso, wie du meine Feinde prüfst. Herr, ich bin unschuldig. Herr, die Motive meines Herzens sind rein. Können wir so vor Gott treten? An einer anderen Stelle sagt David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Psalm 139,23. David steht vor Gott. David stellt sich ins Licht und lässt sich von Gott vollständig durchleuchten. Er hat gar nichts, was er vor ihm verbergen möchte. Und er weiß, dass Gott ein gerechter Richter ist. Bist auch du so ehrlich vor Gott? Bist du wirklich bereit, seinen Willen zu tun oder versuchst du in deinem Leben, ihm etwas vorzuspielen? Willst du gerechtes Gericht und Verurteilung nur für deine Feinde? Nur für dich? Nur für die, die dich schädigen? Oder bist du bereit, dich genauso vor Gott zu stellen und dich genauso von Gott prüfen zu lassen? Ist Gott dein Schutz und Schild, weil du aufrichtig vor ihm bist? Oder fällt es dir schwer, Gott als Zufluchtsort zu sehen, zu ihm zu laufen, weil du noch immer versuchst, deine Fehler und deine Vergehen vor ihm irgendwie zu verstecken? Siehst du nur die Fehler der anderen oder stellst du dich auch in Gottes Licht? Es ist so, und das merke ich auch bei mir selber, dass wir heute viel lieber und viel eher die Fehler und Versagen der anderen hervorheben und sie sehen und darauf hinweisen, als auf unsere Fehler und auf unser Versagen zu schauen und als selbst vor den Richter zu treten und sagen, prüfe meine Motive, durchleuchte mein Herz. Gott schaut auf das Herz, er kennt dein Herz, er kennt deine Motive, nichts ist ihm verborgen. Und die beiden jetzt folgenden Verse, Vers 13 und Vers 14, werden in zwei anderen Übersetzungen, in der Schlachter und in der Neues Leben Übersetzung, so dargestellt, als würde Gott selbst jetzt die Pfeile schießen. Die anderen Übersetzungen, wie beispielsweise die Luther oder die Elberfelder oder die Neue Genfer, schreiben es so, dass der Feind wieder angreift. Deswegen, wenn du jetzt in der Schlachter liest, wirst du merken, dass sich das ein bisschen unterscheidet. Aber es ist so, dass im Ergebnis dasselbe herauskommt. Am Ende dieses emotionalen Klageliedes, das David voller Emotionen, voller Traurigkeit und in seiner Verletzung geschrieben hat, stehen Lob und Anbetung. Zum Ende geht David noch einmal auf die Bedrohung durch die Feinde ein und schärft, ab Vers 13, schärft der Feind nicht schon wieder sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt auf mich. Siehst du, da ist er wieder. Da versucht er schon wieder, mich zu verletzen und zu zerreißen. Der versucht schon wieder, mich anzugreifen. Er sagt schon wieder die Unwahrheit. Er versucht schon wieder, mich zu verletzen. Es ist immer noch derselbe Feind. Er möchte dir schaden. Er möchte dich vernichten. Doch dann ändert sich etwas. David ruft nicht mehr aus, dass da keiner ist, der ihm helfen kann. Er ruft nicht mehr aus, dass er hilflos ist. Er ruft nicht mehr aus, dass er sich fühlt wie ein Lamm in dem Rachen eines Löwen. Er fordert nicht mehr diesen Gerichtsprozess. Nein, er schreibt vielmehr, Vers 14, doch seine tödlichen Waffen kehren sich um. Seine Brandpfeile treffen ihn selbst. Brandpfeile sind Pfeile, die man vorne mit etwas drauf tut auf den Pfeil, mit Benzin übergießt, anzündet und diesen Pfeil schießt. Seine tödlichen Waffen kehren sich um, seine Brandpfeile treffen ihn selbst. Sieh doch, da brütet jemand Böses aus. Er geht schwanger mit Unheil. Er gebiert nichts als Lüge. Er gräbt anderen eine Grube und schaufelt sie aus. Und dann stürzt er in seine selbstgemachte Falle. Das Unheil, das er plant, es trifft nun ihn. Was er sich ausgesucht hat, bricht jetzt über ihn herein. Gott, der gerechte Richter, ist am Berg. Er wird die Bosheit derer, die sie hervorbringen, auf sie wieder zurückkommen lassen. Gott schaut nicht tatenlos zu. Gott schläft nicht. Ihm ist Ungerechtigkeit niemals egal. Das Böse, was die Feinde von David vorbereitet haben, das Böse, was sie sich ausgedacht haben, was sie ersonnen haben, das trifft nun auf sie selbst. Und in der Elberfelder steht es in Vers 15 so, siehe, er trägt in sich Böses. Er geht schwanger mit Unheil, er gebiert Falschheit. Der Feind, der Böses ersinnt, der wird ernten, was er gesät hat. Und seine Sünde wird den üblichen Weg von Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und Tod gehen. Dieses Bild, er trägt in sich Böses, er geht schwanger in Unheil, er gebiert Falschheit. Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und Tod. Warum ist das so? Hat David für Gerechtigkeit gesorgt? Ist David aufgestanden und hat Vergeltung geübt? Entsteht Gerechtigkeit, weil David dafür Sorge getragen hat? Nein, weil er das Heft des Handelns in Gottes Hände gelegt hat. Es entsteht Gerechtigkeit, weil Gott ein gerechter Richter ist. Das Eingreifen Gottes, das Handeln seines Herrn, dem gerechten Richter, es erfüllt David mit Lob und Dank. Und der letzte Vers in diesem Psalm ist einer, den wir vielleicht so nicht erwartet hätten. Vers 18 steht, ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit preisen. Zur Ehre seines Namens singe ich einen Psalm. Für ihn, den Herrn, den Höchsten. Am Ende dieses Klagepsalms steht Dankbarkeit und Anbetung. Aber wie konnte es so weit kommen? Warum hat sich bei David Klage in Anbetung verwandelt? Weil David diesen Prozess Gott abgegeben hat. David kennt seinen Herrn. David weiß, dass Gott gerecht ist. Er weiß es nicht nur, nein, er kommt auch zu seinem Herrn in genau diesen Situationen, in welchen er von Ungerechtigkeit überrannt wird. In Situationen, in denen ihm Ungerechtigkeit angetan wird. Er schreit in dieser Zeit zu seinem Herrn nach Gerechtigkeit. Und der Herr erhört ihn, weil unser Gott ein gerechter Gott ist.
Und David hat in seinem Leben wirklich sehr viel Ungerechtigkeit erlebt. David hat Hohn, Hass, Verfolgung, üble Nachrede, Mordanschläge, all das hat er erlebt. Und hier in diesem Psalm können wir lesen, was das mit David gemacht hat. David ist nicht der hochstrahlend glänzende König. David ist nicht der, der so eine dicke Hornhaut hat und dem nichts was antun kann. David hat das nicht kalt gelassen. Das, was hier über ihn gesagt wurde, was Kusch, der aus dem Stamm Benjamin, über ihn gesagt hat, es hat ihn richtig tief getroffen. Es ist nicht einfach so an ihn abgeperlt. Es hat ihn herausgefordert. Es hat ihn emotional werden lassen. Es hat ihm Angst gemacht. Es hat ihn verletzt. Aber David, er schlägt nicht zurück. Er tritt nicht zum Gegenangriff an, obwohl seine Emotionen das in der Situation wahrscheinlich zugelassen hätten. Aber David schreit. Er schreit zu seinem Gott. Und in dieser bescheidenen und ihn hilflos zurücklassenden Situation besinnt er sich darauf, dass der Herr ein gerechter Richter ist. In dieser Situation trägt ihn sein Glauben und seine Beziehung zu Gott, sein Vertrauen. Und am Ende kann er die Gerechtigkeit des Herrn preisen und ihn loben. Und zugegeben, die Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, die Geschichte mit der Schlagzeile zu Beginn meiner Predigt, die wirst du wahrscheinlich nie so erleben, weil sie erfunden ist und sehr fiktiv. Aber Ungerechtigkeit war definitiv schon Teil in deinem Leben. Und falls noch nicht, bin ich fest davon überzeugt, dass du Ungerechtigkeit hier auf dieser Erde erleben wirst, weil wir in einer Welt leben, die voll Schuld und voll Sünde ist. Aber genau in diese Ungerechtigkeit hinein möchte ich dich fragen, ob deine Anbetung Gottes von den äußeren Umständen abhängig ist. Trotz dieser Angst, trotz dieser Not, trotz dieser Verletzung preist David Gott. Betet ihn an. Macht ihn groß. Nutzt ihn als Zufluchtsort. Glaubst du, dass Gott ein gerechter Richter ist, auch wenn alles gegen dich läuft? Wenn du das Gefühl hast, Gott ist gar nicht da, Gott sitzt oder liegt, Gott ist gar nicht wach, Gott schläft, Gott ist gar nicht an seiner Position, er ist irgendwie abwesend. Glaubst du, dass Gott immer souverän handelt, auch wenn du dich hilflos fühlst? Wenn du heute verleumdet wirst, wenn deine Integrität angezweifelt wird, wenn dein Name in den Dreck gezogen wird, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, dann ist dieser Psalm heute für dich. Er lehrt uns, dass wir unsere Angst nicht unterdrücken sollen, dass es nicht alles an uns abperlen soll, sondern dieser Psalm lehrt uns, diese Angst, diese Verletzung zu Gott zu bringen. Er lehrt uns, demütig unter Gottes Licht zu stehen und ehrlich vor ihm zu sein. Nicht nur auf die anderen schauen, sondern auch bereit sein, die eigenen Motive, das eigene Herz von Gott prüfen zu lassen. Er lehrt uns das Vertrauen. Gott wird richten, nicht wir, Gott. Und er lehrt uns, dass jede Situation in deinem Leben zur Verherrlichung Gottes genutzt werden kann. Nicht nur die Zeiten, wo es uns gut geht, sondern auch die Zeiten, wo wir herausgefordert sind. Und das wünsche ich mir und auch dir für die kommenden Woche. Amen.